den Heiligen Geist betrüben und den Heiligen Geist auslöschen. Was ist jeweils gemeint? Ist es dasselbe? Wahrscheinlich nicht. Ich lese mal die zwei Verse vor, wo die beiden Ausdrücke vorkommen. Und dann können wir uns Gedanken darüber machen, was genau dahinter steckt und wie man das verhindern kann, dass der Heilige Geist entweder eben betrübt wird oder sogar ausgelöscht wird. Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Den zweiten Ausdruck findet man in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus. Also das sind die beiden Punkte, betrübt nicht den Geist Gottes und den Geist löscht nicht aus. Vielleicht vorab, wir haben schon in einem Video das mal besprochen, aber ich gebe nur kurz zwei Verse an, die das zeigen. Der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen, der das Evangelium der Gnade im Glauben angenommen hat. Ich lese mal aus 2. Timotheus. Da spricht Paulus darüber, wie man dieses schöne, anvertraute Gut bewahren kann. Und er sagt in Vers 14, das geschieht durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Nur durch ihn können wir dieses Gut bewahren. Also der Heilige Geist wohnt in uns. Er sagt nicht nur in mir oder Timotheus in dir, sondern er sagt, der wohnt in uns, in Gläubigen. In 1. Korinther 6 wird ein plastischer Ausdruck benutzt, der das bestätigt. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Das ist ein gewaltiges Vorrecht, übrigens ein typisch neutestamentliches Vorrecht. Im Alten Testament war das nicht so. Ich denke nur mal an das Gebet von David, als er gesündigt hatte. Da sagte er, Psalm 51, Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht weg von mir. Also im Alten Testament konnte der Geist auf oder über jemanden kommen und er konnte dann auch wieder weggenommen werden. Im Neuen Testament sagt Paulus an mehreren Stellen, wir sind versiegelt worden. Das zeigt, wie permanent das ist. Gott drückt sein Siegel auf, wir bekommen den Heiligen Geist. Und er nennt das auch das Unterpfand, also sozusagen die Garantieanzahlung und die Salbung, so nennt es Johannes, 1. Johannes 2, Vers 20. Also das ist christliches Vorrecht. Wir haben den Heiligen Geist. Er wohnt in uns. Und jetzt entsteht die Frage, ja, aber wie können wir sicherstellen, dass er wirklich frei wirken kann? Und wie können wir verhindern, dass wir ihn betrüben? Ich glaube, der Zusammenhang in Epheser 4 gibt uns da Hinweise. Zum Beispiel in Vers 29, direkt in dem Vers vorher, haben wir einige Punkte, die bestimmt den Geist betrüben würden. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor. Oder auch in Vers 31, alle Bitterkeit und Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das fängt also mit relativ harmlosen Dingen an, mit einem Wort, das vielleicht noch nicht einmal sehr böse ist, aber doch irgendwie faul. Irgendwie nicht dem Licht Gottes entspricht, den Ansprüchen Gottes, das nicht Bestand haben kann, könnte man vielleicht sagen, vor Gott. Ja, und es ist ja nur ein Wort. Es ist ja keine Tat. Und dennoch, sagt Paulus, so etwas würde den Heiligen Geist betrüben. Bei den Dingen, die dann folgen, ist das vielleicht offensichtlicher. Bei Bitterkeit wird es schon schlimmer. Wut, dann kommt die ganze Sache nach außen hin zum Ausbruch. Zorn, Geschrei, dann noch mehr, weit hörbar und sogar Lästerung. Ja, das ist die große Frage, inwieweit solche Dinge vorkommen in meinem Leben und wenn sie vorkommen, ob ich sie dann wirklich ausräume. Und ich glaube, das ist der Punkt. Der Heilige Geist wird betrübt, wenn diese Dinge vorkommen und nicht ausgeräumt werden, wenn wir sie nicht bekennen. Der Heilige Geist hat seinen Wohnplatz genommen in uns. Deshalb spreche ich nicht gerne davon, dass er ein Gast ist. Ein Gast ist ja vorübergehend da. Aber nehmen wir mal das Bild eines Gastes, der in euer Haus kommt. Ihr würdet doch versuchen zuzusehen, dass der Gast sich wohlfühlt, dass er Freude erfährt in eurem Haus. Und wie viel mehr bei einem Mitbewohner, der dort wohnt. Man möchte Harmonie, man möchte, dass er sich wohlfühlt. Aber wie viel mehr, wenn eine göttliche Person da ist, die da wohnt. Hier wird ja sogar dieser Ausdruck benutzt, den Heiligen Geist Gottes. Also da wird doch betont, es ist dieser Geist Gottes. Und man soll doch eigentlich alles daran setzen, dass nach Möglichkeit nichts vorkommt, was ihn traurig macht. Aber wenn etwas vorkommt, dass es ausgeräumt wird. Im Gegensatz dazu dann das gute Verhalten, Vers 32, zueinander gütig sein, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich denke, die Liste ist nicht vollständig, aber sie gibt uns Hinweise. Wenn man weitergeht nach Kapitel 5, bekommt man weitere Hinweise. Da steht dann, wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Und dann in Vers 3, Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt. Das sind also dann schwere moralische Verfehlungen, die verübt werden und die garantiert den Heiligen Geist massiv betrüben und dadurch auch hindern in seiner Wirksamkeit in dem Gläubigen. Das ist die eine Seite, also die Gefahr, ihn zu betrüben, ja, die Dinge, die ihn betrüben können und dass wir versuchen sollten, das zu verhindern oder zu beheben. Aber wenn Gottes Wort uns warnt vor dieser Gefahr, Achtung, ihr könntet diesen, jetzt hätte ich fast wieder gesagt Gast, ihr könntet diese göttliche Person, die Wohnung genommen hat in euch, traurig machen. Wenn dieses Risiko sozusagen erwähnt wird, das ist sehr schön, dass es dann aber direkt anschließend heißt, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Ich fange mal mit dem zweiten Punkt an, auf den Tag der Erlösung. Das meint jetzt nicht den Tag der Bekehrung, seitdem wir ja Erlöste sind, sondern Erlösung hat jetzt etwas zu tun mit dem Erbteil, das wir einmal bekommen werden. Der Ausdruck kam ja schon mal vor in Epheser 1. Da war die Rede davon, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, Vers 13, dass er das Unterpfand ist, ja, diese Garantieanzahlung unseres Erbes, Vers 14. Und dann heißt es weiter, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Das heißt also, wir haben sozusagen den Erbschein in der Hand und eines Tages werden wir ihn einlösen oder das Erbe sozusagen erlösen können, wirklich bekommen können. Und der Punkt ist jetzt in Epheser 4. Paulus sagt, auf der einen Seite seid vorsichtig, macht ihn nicht traurig. Das ist tatsächlich denkbar und möglich. Aber er sagt direkt dabei, auf der anderen Seite, vergesst auch nicht, ihr seid versiegelt worden. Also um die Epheser zu warnen, wackelt er überhaupt nicht an ihrer Heilsgewissheit, daran, dass Gott seinen Stempel aufgedrückt hat, sondern er erwähnt es, er betont es. Er sagt, schaut mal, das hat Gott euch geschenkt, versiegelt auf den Tag der Erlösung, wo ihr dann noch das Erbe bekommt. Der Heilige Geist immer bei euch, achtet das, betrübt ihn nicht. In der zweiten Stelle, die ich gelesen hatte, 1. Thessalonicher 5, kommt ein ähnlicher Ausdruck vor, aber man sollte die beiden nicht verwechseln. Es heißt ja in Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Die Anmerkung hier in meiner Bibel sagt, unterdrückt ihn nicht oder dämpft ihn nicht. Was jetzt genau damit gemeint ist, denke ich, kann man wieder aus dem Zusammenhang sehen. Wenn man hier weiterliest, heißt es, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Das sind also Anweisungen, ganz interessant, hier so kurz und knapp, in diesem knappen Stil aneinandergereiht, die sich aber an die Thessalonicher gemeinsam richten, was sie gemeinsam tun sollten, insbesondere nicht die Weissagungen verachten. Wenn man jetzt ein bisschen vergleicht mit dem ersten Korintherbrief, dann merkt man, dass Weissagungen einen ganz besonderen Platz haben in der Versammlung, in der Gemeinde, nämlich in der Zusammenkunft, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Da sagte Paulus, 1. Korinther 14, Vers 29, Propheten, lass zwei oder drei reden. Weissagung bedeutet ja Prophezeiung, das ist dasselbe Wort im Griechischen. Und ein Prophet im Alten Testament hatte eine Botschaft von Gott, die er an das Volk richtete, gerade für diesen Moment. Ein Prophet im Neuen Testament, ganz am Anfang, hatte eine Offenbarung von Gott, die über das Alte Testament hinausging. Und heute haben wir einen prophetischen Dienst, wo jemand eine Botschaft von Gott hat, die sich aber gründet auf das geschriebene Wort Gottes. Aber mein Punkt ist, dieses Kapitel 1. Korinther 14 zeigt, dass Weissagungen, ja, dieser prophetische Dienst, einen sehr hohen Stellenwert hat in den Augen Gottes. Die Korinther waren eher stolz auf diese Wundergaben, in Sprachenreden, vielleicht noch Heilungen und so weiter. Das fanden sie großartig, war ja auch großartig. Aber Paulus sagt, für das eigentliche Ziel, für die Erbauung der Versammlung, ist die Weissagung viel wichtiger als diese Wundergaben. Das heißt also, das Neue Testament geht davon aus, dass es in einer Gemeinde oder Versammlung regelmäßig Zusammenkünfte gibt, wo der Herr Propheten benutzen kann für einen prophetischen Dienst, die etwas auf dem Herzen haben, ja, was der Herr ihnen aufs Herz gelegt hat, dass sie vorstellen, das natürlich nicht über die Schrift hinausgeht, sondern sich auf die Schrift gründet, aber eine Botschaft ist für diesen Moment, für die Leute, die gerade da sind. Und Paulus sagt, das soll man nicht verachten. Ich glaube, das ist auch für uns bis heute relevant. Vielleicht ist ein vorbereiteter Vortrag inhaltsreicher, unserer Meinung nach, geschliffener, besser strukturiert. Aber Gott sagt, verachte nicht das Wort für den Moment. In der Weissagung rede ich ja zu der Versammlung mit einer besonderen Botschaft, gerade für diesen Augenblick. Wenn man einen Rahmen schaffen würde in einer Gemeinde oder Versammlung, der das unmöglich macht, ich glaube, dann würde man tatsächlich in diesem Sinne hier den Geist auslöschen. Man würde es verhindern, dass der Geist Gottes einfach einen Bruder benutzt oder zwei oder drei, die diesen prophetischen Dienst tun, die diese Botschaft an das Volk richten. Wenn man zum Beispiel die Prediger und die Texte im Voraus festlegt, vielleicht sucht die jemand aus oder ein Komitee und es gibt gar keine Möglichkeit, dass der Herr jemanden schickt, vielleicht auch von auswärts, der einfach da ist und dann ein Wort geben kann, das der Herr ihm geschenkt hat. Ja, das wäre eine Vorgehensweise, das wäre das wären Rahmenbedingungen, die den Heiligen Geist in dieser Weise wirklich einschränken würden. Und Paulus sagt, er würde dadurch gedämpft oder unterdrückt und das soll nicht geschehen. Also im Vergleich könnte man sagen, Epheser 4, vielleicht eher im persönlichen Leben, ja, mein Reden, mein Handeln, mein Verhalten, Achtung, nicht den Geist betrüben. 1. Thessalonicher 5, da legt der Schwerpunkt vielleicht eher auf dem gemeinschaftlichen Leben als örtliche Versammlung. Und da gilt ebenfalls die Botschaft, Achtung, nicht den Geist dämpfen. Denn er will ja wirken zu unserem Guten. Er will uns ja Segen geben. Und selbst wenn wir in die falsche Richtung laufen und er muss uns ein Wort der Warnung schicken, selbst dann ist es ja zu unserem Segen. Also betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes und löscht den Geist nicht aus.